möchte ich Herrn Dr. Jürgen Spies, unseren Referenten, nach vorne bitten und möchte ihn das Wort übergeben zu dem Thema Kein Platz für Gott, Wissenschaft und Glaube.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Kein Platz für Gott, Wissenschaft und Glaube. Und ich habe mir gedacht, dass es sicher ganz gut ist, bevor ich zu dem Thema spreche, dass ich mich kurz vorstelle, dass Sie etwas von meiner Biografie wissen, weil es eben ja auch gesagt worden ist, das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist durchaus auch ein persönliches Thema, sozusagen nicht nur ein wissenschaftliches. Und da ist ja auch nicht schlecht, weil man weiß, was für eine Biografie hat derjenige, der über dieses Thema spricht. Also zunächst eine kurze Vorstellung. Wenn ein Referent anfängt zu reden, dann ist es manchmal so, dass man sich überlegt, nach dem Dialekt, wo könnte er herkommen, der Referent. Bei mir kann man das immer ganz leicht feststellen, wo ich herkomme, wenn ich Zischlaute gebrauche. Deshalb werde ich heute Abend keine Zischlaute gebrauchen. Also, ich werde heute Abend nicht über Geschichtlichkeit sprechen, sondern ich würde dann über Historizität reden. Ich würde auch nie über Geschlechtlichkeit sprechen, sondern über Sexualität. Es ist so, ich komme aus einem Teil Hessens, wo die Leute große Probleme haben, Kirche von Kirche zu unterscheiden. Also die Kirche, in die man hineinbeißt, von der Kirche zu unterscheiden, in die man hineingeht. Es ist einfach in Dillenburg, wo ich herkomme, sozusagen bei den Zischlauten alles ungefähr gleich. Deshalb werde ich versuchen, heute Abend Zischlaute zu vermeiden. Dillenburg ist, wenn überhaupt, berühmt, weil Wilhelm von Oranien aus Dillenburg gekommen ist, der den Freiheitskampf der Holländer geführt hat. Und deshalb ist Dillenburg ein Wallfahrtsort für Holländer. Und deshalb spielt auch die holländische Fußballnationalmannschaft in den Vereinsfarben von Dillenburg, nämlich in Orange. Und sie singen auch vor jedem Länderspiel ein Lied auf einen Dillenburger, auf Wilhelmus von Nassauen. Und wie man sich denken kann, war ich in Dillenburg auf dem Wilhelm von Oranien Gymnasium. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus. Und dass ich jetzt Leiter eines Instituts bin für Glaube und Wissenschaft, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich mich in der Oberstufe des Gymnasiums, als ich mich entscheiden musste zwischen sprachlichem Zweig und mathematischem Zweig, für den sprachlichen Zweig entschieden habe. Und das hat aus meiner Klasse nur noch ein anderer Junge getan. Sonst eben die Mädchen, die gingen in den sprachlichen Zweig. Und dadurch waren wir beiden die einzigen Überlebenden aus unserer Klasse, also männlicherseits, und saßen zwangsweise nebeneinander. Und dieser Junge war Christ. Und er verblüffte mich dadurch, dass er sagte, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Ich fand das eine wirklich überraschende Mitteilung und habe daraufhin begonnen, das Neue Testament zu lesen. Ich habe auch die anderen gefragt in der Klasse, was sie über ihn denken, weil er so lebte, als würde er das glauben, was er sagt. Und die haben gesagt, der ist Christ, weil seine Eltern auch Christen sind. Und das stimmte. Seine Eltern waren auch Christen. Allerdings hat er sein Christsein nicht mit seinen Eltern begründet, sondern mit der Auferstehung von Jesus Christus. Und ich habe mir damals gedacht, dass die Auferstehung von Jesus Christus mit seinen Eltern eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Hat auch mit meinen Eltern nichts zu tun, sondern es muss irgendwie anders geklärt werden. Ich habe dann alte Geschichte studiert in München. Ich bin von meinem Abschluss her Althistoriker. Also Althistoriker ist eine Fachbezeichnung und heißt nicht, dass jeder Historiker irgendwann mal zum Althistoriker wird, einfach so auf Laufe der Jahre, sondern unter alter Geschichte versteht man die Zeit von Beginn der Erfindung der Schrift, was meist so auf gut 3000 vor Christi Geburt gelegt wird, bis Mittelalter 300 bis 500 nach Christi Geburt. Ich habe, um meine Marktchancen zu erhöhen, auch Ägyptologie studiert, also Hieroglyphen, was leider nicht heißt, dass ich das lesen könnte, was ich mir kurz vorher aufgeschrieben habe, weil meine Handschrift sehr schlecht ist. In meinem allerersten Zeugnis stand nur ein Satz. Jürgen hat einen guten Anfang gemacht, bis auf die Schrift. Und meine Schrift ist also das Hieroglyphenstudium nicht entscheidend verbessert worden. Ich habe also hier in München studiert und auch in München mein Studium abgeschlossen, insgesamt 10 Jahre in München gelebt. Ich bin jetzt Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Wir haben draußen auf dem Büchertisch auch einige Prospekte dieses Instituts. Wir haben eine Homepage iguw.de, also Institut für Glaube und Wissenschaft, iguw.de. Dort finden Sie auch Texte, die man herunterladen kann, auch zu Themen, die heute Abend angesprochen werden. Dawkins oder anthropisches Prinzip oder Sakrileg oder historische Fragen zum Neuen Testament. Zu meiner Biografie ist auch noch zu sagen, dass ich zum zweiten Male verheiratet bin. Meine erste Familie, Frau und Kind, sind vor vielen Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Es war auf dem Rückweg aus der DDR. Daran kann man sehen, dass es schon sehr lange her ist. In der DDR gibt es auch schon lange nicht mehr. Ich bin seit den 70er Jahren auch regelmäßig in die DDR gefahren, habe da Vorträge gehalten, was mir nicht zu tun erlaubt war. Und bei größeren Gruppen hat man das dann kaschiert und gesagt, da hat jemand eine ganz lange Anreise und der darf auch ein etwas längeres Grußwort sagen. Und so habe ich Grußworte von 45 Minuten Länge von ihm. Und auf einer dieser Fahrten auf dem Rückweg, bereits aber wieder im westlichen Teil Deutschlands, hatten wir einen sehr schweren Verkehrsunfall, den ich als einziger überlebt habe. So wissen Sie jetzt einiges zu meiner Biografie. Und nun kommen wir zu dem Thema Kein Platz für Gott, Fragezeichen, Wissenschaft und Glaube. Für viele Menschen sind Wissenschaft und Glaube ja Gegensätze. Also viele denken, auf der einen Seite gibt es eben die Glaubenden, das sind mehr so die religiösen, die subjektiv veranlagten Menschen, und auf der anderen Seite eher die wissenschaftlich, die Denkenden, die Skeptiker, die mehr objektiv an die Sache herangehen. Und die Frage ist natürlich, was ist der Wirklichkeit, in der wir leben, angemessener? Und von daher könnte man auch sagen, die entscheidende Frage für heute Abend heißt Wissenschaft und Glaube oder Wissenschaft oder Glaube. Also und, oder. Darum soll es heute Abend gehen. Und aktuell wurde die ganze Diskussion ja jetzt noch einmal gestartet durch Richard Dawkins und sein Buch Der Gotteswahn. Ein Buch, was weltweit einen großen Erfolg hat, glaube ich, über 30 Sprachen übersetzt. Es ist in allein der englischsprachigen Fassung über 2 Millionen Mal verkauft worden. Es gibt es auch seit September 2007 auf Deutsch. Es kam innerhalb ganz weniger Tage bis auf Platz 2 der Sachbuchliste in Deutschland. Allerdings an Habe Kerkeling kam er nicht vorbei. Habe Kerkeling stand also eisern 100 Wochen auf Platz 1. Hieß zwar, ich bin dann mal weg, aber auf Platz 1 war er nicht weg. Dawkins könnte sich höchstens damit trösten, dass auch der Papst nicht an Habe Kerkeling mit seinem Buch vorbeigekommen ist. Also ein Buch, was einen großen Einfluss gehabt hat, also viel gelesen worden ist und wo ganz zentral diese These auch vertreten wird, Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. So wie es in einer Diskussion, ich glaube, der einzigen öffentlichen Diskussion, die Dawkins mit jemandem hatte, mit dem Mathematiker Lennox, auch von der Universität Oxford, in der These 1 formulierte, Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze, Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Richard Dawkins, ich werde versuchen, in meine Ausführungen immer wieder seine Thesen und seine Hauptgedanken einzubauen, war bis vor kurzem, ist glaube ich jetzt gerade emeritiert, Professor für das öffentliche Verständnis von Wissenschaft in Oxford. Er ist Evolutionsbiologe und er ist berühmt geworden, weltberühmt geworden durch sein Buch Das egoistische Gen aus dem Jahre 1976. Und das ist eben die zentrale These im Gotteswahn, Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Ich habe mein Referat in folgende 3 Punkte gegliedert. Erstens, Glaube und Wissenschaft allgemein, sozusagen eine Art Vorbemerkung, wie ist das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft. Zweitens, Glaube an Gott und Wissenschaft. Und drittens, das allerdings eher kurz, der christliche Glaube und die Wissenschaft. Also erstens, Glaube und Wissenschaft allgemein, zweitens, Glaube an Gott und Wissenschaft und drittens, etwas kurz, der christliche Glaube und die Wissenschaft. Ich beginne mit dem Punkt 1, Glaube und Wissenschaft allgemein. Stimmt das, was Dawkins so zentral behauptet, Glaube und Wissenschaft sind Gegensätze. Glaube ist blind, Wissenschaft beruht auf Belegen. Sozusagen auf der einen Seite gibt es mehr Leute, die religiös veranlagt sind, mehr glaubend, subjektiv, und auf der anderen Seite mehr die wissenschaftlich veranlagend, mehr auch skeptisch und denkend. Objektiv. Ist das der Gegensatz? Ich möchte bei dem Punkt 1 das in 2 Unterpunkte gliedern. Zunächst möchte ich etwas ganz kurz sagen, generell zu dem Verhältnis von Glaube und Skepsis und zweitens etwas zu dem Verhältnis von Wissenschaft und Wirklichkeit. Also erstens etwas zu dem Verhältnis von Glaube und Skepsis. Ich fand einmal in einem griechischen Wörterbuch eine sehr schöne Übertragung, Erklärung, was Skepsis eigentlich heißt. Da hieß es, kommt eben aus dem griechischen Skepsis und heißt etwas prüfend aus der Distanz betrachten. Also Skepsis heißt etwas prüfend aus der Distanz betrachten. Da muss man sagen, das ist natürlich auch notwendig. Also wenn alles wahr wäre, was wir hören, sehen oder lesen, dann müsste man kein Skeptiker sein. Aber wir wissen, dass nicht alles wahr ist, was wir hören, sehen oder lesen. Von daher muss man die Dinge schon aus der Distanz prüfend betrachten. Es gibt Lügen, es gibt Täuschungen, es gibt Irrtümer. Und der Kabarettist Dieter Hildebrandt hat vor einiger Zeit mal gesagt, es gibt Leute, die behaupten, ich glaube nur, was ich sehe. Die glauben jetzt alles, weil man jetzt inzwischen alles sehen kann. Sozusagen kann man alles im Bild darstellen und man weiß gar nicht mehr, welchen Bildern man eigentlich vertrauen sollte. Ich selber bin ausgesprochen skeptisch erzogen worden oder aufgewachsen. Und zwar hängt das mit dem Familienspruch meines Vaters zusammen. Sie kennen das sicher, es gibt in jeder Familie so einzelne Sprüche, die relativ oft gebraucht wurden und die es deshalb so ganz in unser eigenes Leben eingepflanzt haben. Vielleicht auch seltener, aber wenn wir darüber nachdenken, kann es sein, dass uns auf einmal unser Vater, unsere Mutter oder sonst jemand, Oma oder Opa erscheint, dann merken wir, da ist ein Wort, was uns wirklich geprägt hat. Als ich da vor einigen Jahren darüber nachdachte, sah ich sofort meinen Vater, der immer dann, wenn ein Politiker im Fernsehen sprach, sagte, das ist alles gelogen. Oder wenn meine Mutter sagte, was die Nachbarin gesagt hat, alles gelogen. Das kam mir so, und da wusste ich, das ist ein Wort, was mich enorm geprägt hat. Dadurch kann man sagen, zum einen ist es eine ideale Voraussetzung, zum Skeptiker zu werden, alles gelogen. Zum anderen ist es außerordentlich schwierig, alles für gelogen zu halten. Also rein sozusagen aus logischen Gründen ist ja die Frage, ob wenigstens dieser Satz wahr ist, dass alles gelogen ist. So wie man sagt, er war absolut überzeugt, dass alles relativ ist. Also es gibt sozusagen rein sprachlich Probleme. Und wenn man sagt, es gibt keine Wahrheit, muss man wenigstens für diesen Satz, für diese Behauptung, diese Aussage außer Kraft setzen. Sonst ist Gespräch, Kommunikation gar nicht mehr möglich. Also es ist nicht lebbar. Es ist ein sehr schöner Satz, alles gelogen, aber es ist nicht lebbar. Andererseits hat es mich natürlich sehr geprägt, weil das war etwas, was bei uns zu Hause sozusagen permanent geredet wurde. Es ist nicht lebbar. Der Gießener Philosoph Odo Marquardt, der auch mal wieder für einen guten Spruch zu haben ist, der hat einmal geschrieben, so wie es in der Physik den Satz von der Erhaltung der Energie gibt, gibt es beim Menschen den Satz von der Erhaltung der Naivität. Nun klingt Naivität nicht so gut. Er meinte eigentlich, was erläutert er dann den Satz von der Erhaltung, dass wir glauben und vertrauen, und zwar naiv glauben und vertrauen müssen. Er wollte damit aussagen, jeder Mensch hat sozusagen einen Naivitätspegel. Und wenn man sagt, man ist Skeptiker, heißt das nur in bestimmten Bereichen ist man ganz skeptisch, aber um das wieder auszugleichen, glaubt man in anderen Bereichen. Das hängt damit zusammen, dass wir alle gar nicht leben können ohne Glauben im Sinne von Vertrauen. Wir sind darauf von Anfang an angelegt zu vertrauen. Also wir müssen anderen Menschen vertrauen. Wir haben oft das Weltbild anderer, unsere Eltern vielleicht übernommen. Also die Mutter sagt was beim Mittagessen, der Opa bestätigt es und da wissen wir, so ist das. Also das ist sozusagen unsere Konstruktion unserer Wirklichkeit. Wir glauben das. Dann stoßen wir vielleicht im Studium auf Leute, die haben ganz andere Familiensprüche gehört. Auf einmal stellen wir fest, die ziehen ganz andere Schlussfolgerungen aus dem, was sie erlebt haben. Also wir kommen nicht umhin zu vertrauen und zu glauben. Also glauben im Sinne von Vertrauen. Auch Institutionen, nicht nur Personen, auch Institutionen, der Institution des Kochs. Wenn wir das Biologische mal weglassen, also ob jetzt man wirklich sagen kann, die natürliche Selektion alleine kann diese Beweislast, die Dawkins ihr gibt, tragen, das müssen die Biologen entscheiden, ob das so ist. Selbst wenn das stimmen würde, also wenn das Argument in sich selber stimmen würde, die Entwicklung sozusagen durch natürliche Selektion hat die ungeheure Komplexität des Lebens hervorgebracht, so haben die Philosophen gesagt, es gibt zwei Probleme. Erstens, die natürliche Selektion erklärt nicht das Neue. Und darauf käme es ja gerade an. Dawkins schreibt übrigens immer, aus kleinen Anfängen hat die natürliche Selektion die Komplexität hervorgebracht. Aber das ist nun gerade die spannende Frage, wo kommen die kleinen Anfänge her? Sozusagen die natürliche Selektion arbeitet mit dem, was da ist. Und da geht es dann weiter. Aber die entscheidende Frage ist, wie kommt das zustande, was da ist? Man könnte auch so sagen, wie ich jetzt mal las, dass also Darwin etwas geschrieben hat, zum Survival of the Fittest, aber nicht die Frage beantwortet hat auf Arrival of the Fittest. Und das ist sozusagen die spannende Frage. Philosophen wie der Münchner Philosoph Robert Spemann haben schon Anfang der 80er Jahre gesagt, dass die Evolutionstheorie zwei Fragen nicht beantworten kann. Eigentlich sogar drei Fragen nicht oder nur schwer beantworten kann, auf die es aber ankäme. Nämlich die erste Frage, wie ist das Leben entstanden? Also wie kommt der Sprung zustande vom Nichtleben zum Leben? Dawkins gibt in seinem Buch zu, dass man das momentan nicht weiß, dass also alle Theorien im Moment sozusagen die Irre gegangen sind. Man hat keine Theorie, aber er sieht kein Problem, dass man das demnächst wird herausfinden können. Trotzdem ist das eine wichtige Frage. Also sozusagen, wie kommt aus Nichtleben Leben? Und die zweite Frage, wie wird aus Nichtbewusstsein Bewusstsein? Das hält auch Dawkins für die wesentlich schwierige Frage. Also wie konnte es sein, dass Materie, nicht zielgerichtet, nicht rationale Materie, ein Wesen hervorbringt, das ein Bewusstsein seiner selbst hat? So wie wir. Wie konnte das sein? Das ist also sozusagen die noch kompliziertere Frage. Also das eine, was Philosophen dem Argument von Dawkins entgegnet haben, dass die natürliche Selektion, selbst wenn es biologisch stimmen würde, nicht das Neue erklärt und darauf käme es eigentlich an. Aber, haben sie gesagt, der eigentliche Punkt ist aber der zweite ist der viel entscheidendere. Dawkins tut bei seinem Argument so, als lägen Gott und die natürliche Selektion auf der gleichen Erklärungsebene. Sozusagen, das war nicht Gott, das war nicht der Zufall, das war die natürliche Selektion. Und das halten die Philosophen, nicht nur die jetzt irgendwie theistisch veranlagt sind, doch für einen, wie sie sich vornehmen, ausdrücken, Kategorienfehler. Gott und die natürliche Selektion liegen nicht auf der gleichen Erklärungsebene. Wenn es einen Gott gibt, könnte er ja theoretisch durch die natürliche Selektion die Welt so in Bewegung gebracht oder gehalten haben, wie sie ist. Also nur daraus, dass man glaubt, erkannt zu haben, wie ein Mechanismus funktioniert, zu sagen, es gibt keinen Mechaniker dahinter, das scheint den Philosophen zu kurz geschlossen. Das sind sozusagen die beiden Argumente gegen das Argument von Dawkins, was er für das Zentrale hält. Natürliche Selektion. Erstens erklärt sich das Neue und zweitens Gott, wenn es ihn gibt. Und die natürliche Selektion liegen nicht auf der gleichen Erklärungsebene. Kommen wir zum zweiten Argument im Kapitel 4. Da geht es jetzt nicht um die Komplexität der Menschen, sondern um die ungeheure Geordnetheit des Kosmos, das sogenannte anthropische Prinzip. Im Unterschied zu der Frage der Komplexität ist das anthropische Prinzip unumstritten innerhalb der Wissenschaft. Anthropisches Prinzip, darunter versteht man, dass der Kosmos so geordnet ist, dass alles haargenau aufeinander abgestimmt ist. Man spricht von der Feinabstimmung der Naturkonstanten und sagt, wenn manche Dinge nur minimal anders wären, wäre Leben auf dieser Welt nicht möglich. Und wie ist diese Feinabstimmung zu erklären? Man nennt das Ganze deshalb anthropisches Prinzip, aus dem Jahr 1973, nach dem griechischen Wort Anthropos, der Mensch. Weil man sagt, das hat jetzt nichts mit theistisch oder atheistisch zu tun, sondern weil man sagt, die Welt sieht so aus, als sei sie für den Menschen geschaffen. Anthropisches Prinzip, für einen Beobachter, der hier lebt. Anthropisches Prinzip, wie ist das erklärbar? Die Erklärung, die Dawkins abgibt in seinem Buch, heißt Multiverse Modelle. Also, dass es viele Universen gibt. Man muss sich das so vorstellen, dass wie in einem Teich, wo es immer wieder pluppt, sozusagen ein Universum nach dem anderen entsteht und die meisten oder nahezu alle gehen sofort wieder zugrunde, weil eben nicht die Feinabstimmung so haargenau passt, wie bei dem einen was bleibt. Und wenn man davon ausgeht, dass Millionen, ja vielleicht sogar Milliarden solcher Universen gibt, die entstanden sind, dann ist es natürlich auch kein so großer Zufall, dass eines davon alle Konstanten erfüllt, alles erfüllt, dass wir hervorgekommen sind. Es muss ja so eins geben, sonst gäbe es uns ja nicht. So sagt Dawkins sehr richtig. Also eins muss ja geben, wo alles stimmt. Und das sind wir. Nun, zu dieser Vorstellung von Richard Dawkins ist zu sagen, dass Dawkins sich selber exotisch nimmt. Also er gibt zu, dass das, was er hier sagt, exotisch ist. Allerdings der Glaube an Gott ist für ihn noch exotischer. Also daher wird das wieder etwas minimiert. Weil das Problem ist, für diese These der vielen Multiversen, der vielen Universen, gibt es ja keinen Beleg, keinen Hinweis. Man kann Rechenmodelle anstellen, kann überlegen, wie das sein sollte. Aber so wie Polkinghorne, das jemand, den Dawkins außerordentlich schätzt, geschrieben hat, wir werden nie einen empirischen Beleg dafür finden. Was hat es für einen Sinn, viele Millionen oder sogar Milliarden Universen zu erfinden im Geiste, nur um der bisher gültigen Realität aus dem Wege zu gehen, dass es eben offensichtlich nur ein Universum gibt, in dem alles so genau passt, dass wir da sind. Also Dawkins gibt selber zu, dass das exotisch ist, weil gerade die Definition von Wissenschaft, nämlich beruht auf Belegen, entfällt bei diesem Argument. Allerdings ist es so, für ihn ist der Glaube an Gott noch exotischer. Ich denke, er hat insofern recht, als tatsächlich für viele Wissenschaftler die Frage nach der Entstehung der Welt oder der Entstehung des Kosmos ein ziemlich zentraler Punkt ist, über die Frage nachzudenken, wo kommen wir her. Das gibt zum Beispiel bei Francis Collins, der ausdrücklich das nimmt, dass ihn das als Student zum Nachdenken gebracht hat, dass ich nicht vorstellen konnte, dass das eben alles auf rein zufälligem Wege entstanden sein sollte. Also die Antwort, die Dawkins gibt, heißt, die Komplexität des Lebens kommt durch die natürliche Selektion und die Geordnetheit des Kosmos kommt zustande, ist insofern ein Zufall, als eben viele Milliarden entstanden sind, Universen, und eines hat sich eben gehalten. Wobei manche Kritiker auch gesagt haben, theoretisch ist auch das Multiverse-Modell, wenn es stimmen würde, und wenn man dafür jemals einen Beleg finden könnte, auch kein Gegenbeleg zur Gottesfrage, weil natürlich ist auch das Multiverse-Modell nicht auf der gleichen Erklärungsebene liegt wie die Gottesfrage. Dawkins versucht dann, nachdem er das mit dem Multiversen-Modell dargestellt hat, zu sagen, dass wir eigentlich nur wissen, wie, wenn Leben auf der Erde ist, wie es weitergeht, natürliche Selektion, weil wir sozusagen den biologischen Darwin hatten. Das, was uns fehlt, ist der kosmologische Darwin. Das heißt, dass uns jemand erklärt, wie ist das Leben auf diese Welt gekommen, wie ist der Kosmos überhaupt entstanden. Das ist etwas, was wir noch nicht wissen, so Dawkins. Aber nachdem sozusagen Leben hier war, dann geht es eben auf diesem Weg der natürlichen Selektion weiter. In der Frage des Exotischen, in der Gottesfrage, da nimmt er einen Gedanken auf, der im 19. Jahrhundert sehr populär war, auch bis ins 20. Jahrhundert hinein, und zwar von Feuerbach sogenannte Wunschdenken-Gedanke, nämlich die Frage, wie kommt es eigentlich, dass so viele Millionen Menschen oder Milliarden Menschen glauben, dass es einen Gott gibt, wenn es gar keinen gibt? Weil das ist eine Frage, die ist berechtigt. Also gehen wir davon aus, es gibt keinen Gott, muss man sich die Frage stellen, wie kann es dann sein, wenn es keinen Gott gibt, dass so viele Millionen und Milliarden Menschen glauben, es gäbe einen Gott. Und die Antwort von Feuerbach, die viele überzeugt hat, war ja Wunschdenken. Also Wunschdenken entweder in dem Sinne, dass man hofft, weil dieses Leben nicht einfach ist, dass man an der Hand eines übermächtigen Vaters durch dieses Leben geführt wird, oder Wunschdenken insofern, dass man hofft, weil man hier in dieser Welt zu kurz gekommen ist, dass es wenigstens die Kuchen im Himmel gibt. Also dass da ein gerechter Ausgleich stattfindet. Wunschdenken. Und dieses Argument, was Marx sehr überzeugend fand, was Sigmund Freud sehr überzeugend fand, dieses Argument nimmt in diesem Zusammenhang auch Dawkins zur Frage der Erklärung, wie kommt es eigentlich, dass, obwohl es keinen Gott gibt, so viele Menschen an Gott glauben. Wunschdenken. Nun, dieses Argument von Feuerbach hat ja zwei Probleme, logisch betrachtet. Das eine, es lebt von der Suggestion, dass, weil Menschen das wünschen, ein Vater im Himmel zum Beispiel oder eine Auferstehung, dass das ein Hinweis darauf ist, dass es das nicht gibt. Aber das ist ein logischer Fehler natürlich, weil, dass wir etwas wünschen, heißt nicht, dass es das nicht gibt. Das heißt auch nicht, dass es das gibt. Also, wir haben ja alle Wünsche, manche Wünsche gehen in Erfüllung, manche nicht. Die Suggestion des Arguments heißt ja, das ist Wunschdenken, also gibt es das nicht. Aber das ist nicht real. Und das eigentliche Argument besteht aber darin, dass das Wunschdenken natürlich auf beiden Seiten liegen kann. Also es kann auf der Seite liegen von denen, die sagen, ich wünsche, dass es einen Gott gibt, aber es kann auch auf der Seite liegen von denen, die sagen, ich wünsche, dass es keinen Gott gibt. Also wir können das ja auch also eigentlich ist das kein Argument gegen die Existenz Gottes, sondern es setzt die Existenz Gottes voraus und versucht eine Erklärung. Man könnte ja zum Beispiel auch die Existenz Gottes voraussetzen, also nicht die Nicht-Existenz Gottes, sondern die Existenz Gottes voraussetzen und sagen, stellen wir uns mal vor, es gibt einen Gott. Wie kann es dann sein, dass in Europa in den letzten 200 bis 300 Jahren immer mehr Menschen sagen, es gibt keinen Gott? Dann könnte man natürlich das gleiche Argument auch anwenden und sagen, Wunschdenken. Also man könnte sagen, wie der Psychotherapeut Manfred Lütz in seinem Buch über Gott, es ist der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Also dass man wünscht oder nicht wünscht, dass es einen Gott gibt, der einen irgendwie ins Leben hinein redet. Das kann ja auch Wunschdenken sein. Das heißt, das Wunschdenken kann ganz theoretisch auf beiden Seiten liegen. Man kann wünschen, dass es einen Gott gibt, aber man kann auch genauso gut natürlich wünschen, dass es keinen Gott gibt. Von daher das Wunschdenken-Argument, was da Dawkins anschließt an das Kapitel 4, um zu erklären, warum Menschen an Gott glauben, wo es doch gar keinen Gott gibt, ist kein Argument pro oder contra Gott. Also wenn wir das den Punkt 2 zusammenfassen, Glaube an Gott und Wissenschaft, da muss man sagen, dass ein Blick in die Geschichte der Gegenwart, auch der Vergangenheit zeigt, dass das kein Gegensatz ist. Es hat zu allen Zeiten bis heute Wissenschaftler gegeben, die an Gott geglaubt haben. Es gibt nicht den Gegensatz von Glaube und Wissenschaft, sondern es gibt einen Gegensatz von Wissenschaftlern, die an Gott glauben und solchen, die es nicht tun. Die spannende Frage ist, worin besteht der eigentliche Unterschied? Und der Unterschied, da meine ich, hat Dawkins recht, besteht darin, wie man sich die Komplexität dieser Welt erklären will. Für Dawkins ist es weder Gott noch Zufall, sondern natürlich Selektion, während andere sagen, die Erfahrungen, die wir machen, in der Komplexität und dabei eben auch nicht nur das biologische meinen oder das anthropische Prinzip, sondern auch die Erfahrung von Schönheit, von Liebe, Vertrauen, Treue, Verantwortung, Gewissen, die sind doch eher ein Hinweis darauf, dass nicht wir ein Produkt nur einfach von geistloser Materie sind, sondern dass hinter dieser Welt ein schöpferischer Geist steht, dem Schönheit, Liebe, Vertrauen und Ähnliches wichtig sind. Also der Punkt 2, Glaube an Gott und Wissenschaft im Gegensätze, muss man aus rein formalen Gründen verneinen. Und man kann sagen, die Welt ist offensichtlich so konstruiert, dass man sie interpretieren kann atheistisch, wie das Dawkins und andere machen, aber man kann sie auch interpretieren theistisch, wie das Collins und wieder andere Naturwissenschaftler machen. Die Frage ist, was ist plausibler und was ist exotischer, um die Begriffe von Dawkins aufzunehmen. Natürlich auf Dauer wird auch die Frage sein, was ist wahr. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, den möchte ich auch nur sehr kurz ansprechen. Den habe ich genannt, der christliche Glaube und die Wissenschaft. Der christliche Glaube beruht ja auf Jesus Christus. Daher eben der christliche Glaube, das heißt auf dieser Person. Sein Leben, sein Tod, seine Auferstehung. Das, was Christen an Sonntagen feiern oder auch an Ostern. Und Dawkins hat ja eingangs, hatte ich ihn ja zitiert, gesagt, Glaube ist blind. Nun gibt es sicherlich blinden Glauben, aber der christliche Glaube sagt nicht, dass er blind ist, sondern der christliche Glaube beruht auf historischen Belegen und auf persönlichen Erfahrungen. Historischen Belegen und persönlichen Erfahrungen. Die historischen Belege sind zusammengestellt etwa in den Evangelien. Damit setzt sich Dawkins auch in seinem Buch auseinander, aber relativ kurz. Er schreibt, dass die Evangelien für ihn genauso literarische Erfindungen sind wie der Roman Sakrileg von Dan Brown. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sakrileg eine moderne literarische Erfindung ist, während die Evangelien schon vor sehr langer Zeit erfunden wurden. Das schreibt Dawkins in seinem Buch. Nun, im Zusammenhang mit der Verfilmung damals von Sakrileg konnte man in vielen Zeitschriften, auch im Spiegel, in der Zeit, in der Süddeutschen Zeitung und anderen lesen, dass tatsächlich in dem Roman Sakrileg so gut wie gar nichts, was da historisch behauptet wird, stimmt. Aber die Situation, was die Evangelien betrifft, ist eine andere. Also die Evangelien sind wenige Jahre und Jahrzehnte nach den Ereignissen entstanden. Der Tod von Jesus war wahrscheinlich am 7. April des Jahres 30. Die Evangelien, wie wir sie vorliegen haben, sind entweder geschrieben nach der Mehrheitsmeinung von Theologen zwischen 65 und 95 oder nach einer Minderheitenmeinung zwischen 40 und 65, also relativ wenige Jahre danach und gehen auch auf Augenzeugen zurück. Also von daher eine außerordentlich günstige Darstellung des christlichen Glaubens. Und das gilt auch für dieses zentrale Ereignis, was einen christlichen Glauben eigentlich begründet hat, nämlich die Berichte über die Auferstehung von Jesus Christus. Von daher muss man sagen, dass Dawkins hier den christlichen Glauben etwas sehr kurz abhandelt, wenn er eben die Evangelien einfach gleichsetzt dem Roman Sakrileg von Dan Brown und damit den Evangelien aus historischer Sicht jedenfalls nicht gerecht wird. Diesen Punkt möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, aber ich bin nicht bereit dazu, Fragen zu beantworten, da ich selber ja Historiker bin. Kommen wir zum Schluss. Kein Platz für Gott, Glaube und Wissenschaft in der Mensa oder des Automechanikers oder des Piloten oder des Arztes. Wir kommen nicht umhin. Oder auch als Wissenschaftler. Wir kommen nicht umhin, den Ergebnissen anderer Wissenschaftler zu vertrauen. Auch ein Wissenschaftler ist jemand, der glauben muss, nicht nur im ganz profanen Sinne seinen Freunden oder seiner Frau, er muss auch den Ergebnissen anderer Wissenschaftler glauben. Theoretisch könnte man die durch alle nachprüfen, aber das ist aus Zeitgründen völlig uninteressant. Man lebt davon, dass man davon ausgeht, dass was andere erforscht haben, stimmt. Deshalb ist man ja oft so erregt, wenn sich herausstellt, dass wissenschaftliche Ergebnisse gefälscht haben. Also man kommt nicht umhin, in dieser Welt zu glauben und zu vertrauen. Man muss wohl so sagen, Glaube und Skepsis gehören beide zu unserem Leben. Beides sind Zugänge zu unserer Wirklichkeit und es kommt auf die richtige Mischung sozusagen an. Wahrscheinlich etwas, was man lernt im Laufe seines Lebens. Was ist nun im Verhältnis zu einem anderen richtig, eher glauben oder eher vertrauen? Wichtiger ist für uns und auch zentraler der Glaube, denn wir sind Menschen, die auf Glauben und Vertrauen angelegt sind. Sind auch zum Beispiel heute Abend hier eine Gemeinschaft von Glaubenden. Wir haben alle geglaubt, dass dieser Vortrag heute Abend stattfinden würde. Gab es vorher auch keinen Beweis für und auch nachher gibt es wahrscheinlich keinen. Hängt davon ab, was wir als Beweis anerkennen würden. Also wir haben einfach vertraut, das wird, was auf diesem Zettel steht. Wir glauben immer, alles, was auf solchen Zetteln steht, würde auch stattfinden. Sind hierher gekommen und siehe da, es findet wirklich statt. Also Glaube und Skepsis gehören beide zu unserem Leben. Es ist beides ein Zugang zu unserer Wirklichkeit und es kommt auf unsere, auf die jeweilige Mischung an. Wie ist das nun mit der Wissenschaft und der Wirklichkeit? Ich möchte, um darzustellen, was Wissenschaft ist und dann auch deutlich zu machen, wie das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft ist, auf ein ganz berühmtes Gleichnis zurückgreifen, mit dem Sir Arthur Eddington vor vielen Jahrzehnten erklärt hat, wie Wissenschaft arbeitet. Das ist ein Gleichnis, was viele übernommen haben. Eddington war Astronom und Physiker, aber dieses Gleichnis ist nicht nur von den Naturwissenschaftlern akzeptiert worden, sondern interessanterweise auch von den Geisteswissenschaftlern, weil es in einer sehr guten Weise ausdrückt, was, wie funktioniert Wissenschaft. Wie operiert Wissenschaft? In Deutschland hat das zum Beispiel populär gemacht der Münchner Physiker und alternative Nobelpreisträger Hans-Peter Dürr. Sie kennen das Gleichnis möglicherweise. Und zwar heißt es bei Hans-Peter Dürr, das Netz des Physikers. Hat er sogar ein Buch geschrieben mit diesem Titel, wo er dieses Gleichnis erzählt und dann auch auslegt. Ich folge jetzt der Auslegung von Hans-Peter Dürr. Es geht also so. Ein Mann sitzt am Ufer des Meeres und wirft ein Netz aus und fängt Fische. Dann kommt ein Wanderer vorbei und fragt ihn, was tust du da? Er sagt, ich fange Fische. Was kannst du über Fische aussagen? Er sagt zwei Dinge. Erstens, alle Fische haben Kiemen. Und zweitens, alle Fische sind mindestens 5 cm lang. Daraufhin guckt sich der Wanderer das Netz an, stellt fest, es hat Maschenlöcher im Umfang von 5 cm. Und sagt zu dem Fischfänger, also stellen wir uns mal vor, es gäbe schmalere Fische als 5 cm, kleinere als 5 cm. Und ich meine sogar, ich hätte hier welche gesehen, die kleiner sind. Die könntest du gar nicht fangen, die würden dir immer durch dein Netz hindurchflutschen. Und daraufhin sagt der Fischfänger mit Selbstbewusstsein, was ich nicht fangen kann, ist kein Fisch. Hans-Peter Dürr sagt, so arbeitet Wissenschaft. Etwas abstrakter, das heißt, man wirft ein Netz aus und fängt bestimmte Fische. Oder etwas abstrakter formuliert, man hat eine bestimmte Frage und bekommt daraufhin eine bestimmte Antwort. Das heißt, die Antwort, die man bekommt, hängt zusammen mit der Frage, die man gestellt hat. Das kann man sich deutlich machen an den Dopingkontrollen. Also man findet bestenfalls die Substanzen, nach denen man sucht. Also nach der Frage, die man hat und die Antwort. Oder ein klassisches Beispiel ist das Erstellen einer Landkarte. Wenn man eine Landkarte erstellen will, ist die Frage, für wen ist die Landkarte? Also sozusagen die Konstruktion des Netzes. Für wen ist die Landkarte? Für einen Fußgänger, für einen Radfahrer, für einen Autofahrer. Danach wird die Landkarte ganz anders aussehen, aufgrund dieser Zielbestimmung. Hans-Peter Dürr, der es gleich also in seinem Buch relativ lange auslegt, sagt, wenn Leute so etwas hören, dann sagen sie, ja, aber dann sollte doch die Wissenschaft alle ihre Netze engmaschiger machen. Also ein ganz engmaschiges Netz, das ihnen überhaupt kein Fisch mehr durchflutscht. Das muss doch dann die Aufgabe der Wissenschaft sein. Und da sagt Hans-Peter Dürr, das ist aus prinzipiellen Gründen nicht möglich. Er nennt drei Bereiche. Das eine ist der Bereich der Ästhetik, also die Frage der Schönheit. Viele Philosophen sind davon überzeugt und Dichter, dass es Schönheit gibt. Das manche behauptet sogar, der Mensch lebt überhaupt nur, weil er Schönheit sucht. In der Antike wird einmal von einem Feldherrn berichtet, der, bevor er in die Schlacht zog, sich nochmal gekämmt hat. Da kann man sagen, es ist eigentlich ganz überflüssig, denn man weiß, wie der ganze Kopf in einer Schlacht aussieht. Aber das hätte seinem ästhetischen Empfinden widersprochen, da ungekämmt in die Schlacht zu ziehen. Der Mensch sucht Schönheit. Und Hans-Peter Dürr sagt, mit welchen Mitteln, welcher Wissenschaft will man eigentlich Schönheit darstellen? Das ist prinzipiell nicht möglich. Natürlich sagen Leute, selbstverständlich ist das möglich. Man kann feststellen, was sich im Gehirn abspielt, was sich bei den Hormonen abspielt. Ja, aber Hans-Peter Dürr sagt, heißt das, dass man damit das Wesen der Schönheit erfasst hat? Also wie will man jemanden, der unmusikalisch ist, die Schönheit der Musik von Bach oder Beethoven oder Mozart deutlich machen? Will man ihm erklären, das sind mehr große oder kleine, dicke oder dünne Noten? Oder die Schönheit eines Bildes, natürlich kann man sich dazu äußern als Chemiker, was auf dem Bild drauf ist. Aber die Schönheit wird er jetzt, derjenige, der dafür völlig unempfindlich, unempfänglich ist, wird er das erfassen? Natürlich kann man alles aus einer rein naturwissenschaftlichen Perspektive betrachten. Man kann sagen, wie ist dieses Bild zusammengesetzt? Oder was spielt bei Liebe sich ab in den Hormonen oder im Gehirn? Aber erfasst man damit, was wirklich Liebe ist? Würde nicht derjenige, der liebt, sagen, zu Liebe gehört auch eine Person, die ich liebe und nicht nur, was in meinen Hormonen sich abspielt? Natürlich kann man auch den Menschen unter rein chemischer Perspektive betrachten. Dann, da er hauptsächlich aus Wasser besteht, wurde mir gesagt, ist er höchstens 1 Euro wert. Hängt sozusagen am Wasserpreis. Was hat man da gewonnen für die Betrachtung des Menschen? Für die Menschenwürde oder Menschenrechte? Natürlich kann man alles so betrachten, aber hat man damit das Wesen erfasst? Das dürfte kaum jemanden geben, der aus rein chemischer Perspektive heiratet. Das ist wahrscheinlich ziemlich unwahrscheinlich, dass es so jemanden gibt. Natürlich kann man das machen. Aber Dürr sagt, eigentlich kann man das Wesen nicht wissenschaftlich beschreiben. Das Zweite sagt Dürr die religiöse Frage. Stellen wir uns vor, es gibt einen Gott, der die Welt geschaffen hat, also nicht Teil dieser Welt ist, sondern der Welt gegenübersteht. Und nur dann hat es ja wohl auch einen Sinn, von Gott zu sprechen. Also nicht ein Teil ist oder sogar von den Menschen gemacht, der Götze, sondern er steht der Welt gegenüber, er hat die Welt geschaffen. Wenn es einen solchen Gott gibt, würde das ja bedeuten, dass er auch uns geschaffen hat mit allen unseren Netzen. Mit welchem Netz wollten wir ihn denn einfangen? Sozusagen eine prinzipielle Unmöglichkeit. Oder auch der Bereich der Ethik. Wissenschaft kann uns nicht sagen, wie wir uns entscheiden sollen. Sie kann uns vielleicht Hilfen geben. Im ersten Teil habe ich versucht darzustellen, dass Glaube und Wissenschaft zusammengehören. Dass Glaube und Skepsis ein Zugang sind zu dieser Welt, die wir beide brauchen. Und dass es auch Glaube und Skepsis gilt als Wissenschaftler. Auch in beidem ist Skepsis immer nötig, weil eben nicht alles stimmt, was wir hören, sehen oder lesen, auch nicht von Wissenschaftlern. Deshalb muss man auch skeptisch sein. Aber Vertrauen und Glauben ist sozusagen das Wichtigere, mit dem wir in dieser Welt umzugehen haben und es auch tun. Und das Zweite, Glaube an Gott und Wissenschaft, hatte ich dargestellt, dass das eben aus formalen Gründen gar nicht stimmen kann, sondern dass es einen Gegensatz gibt von Wissenschaftlern, die an Gott glauben sollen, die es nicht tun. Und dass es zusammenhängt mit der Frage, wie man die Komplexität der Welt erklärt, so wie das Dawkins in seinem Buch beschreibt. Und bei dem Punkt 3, da ist das, wenn man auf das Buch von Dawkins zu sprechen kommt, schade, dass er hier keinen historischen Maßstab an das Buch anlehnt, sondern aus welchen Gründen auch immer, das also sehr schnell abdreht. Ich möchte zum Schluss, da ich selber erst als Wissenschaftler Christ geworden bin, dazu noch 2 Sätze sagen. Ich hatte ja am Anfang mich vorgestellt, dass ich nicht aus einem christlichen Elternhaus komme, sondern ich habe für mich die Begegnung mit diesem Schulfreund, der Christ war und von der Auferstehung sprach, wichtig war. Ich habe dann hier in München alte Geschichte studiert und habe mich natürlich auch mit der Frage der Auferstehung als Historiker beschäftigt. Ich bin nicht dadurch Christ geworden, aber für mich war die Beschäftigung insofern eine Überraschung, als ich vorher dachte, wenn man sich als Historiker mit diesen Fragen beschäftigt, wird man gleich merken, das kann gar nicht stimmen. Und für mich bestand die Überraschung darin, wenn man sich als Historiker damit beschäftigt, dann sieht man, es könnte doch stimmen. Es ist sogar so, dass historisch gesehen mehr dafür als dagegen spricht. Christ geworden bin ich eigentlich erst in dem Moment, als mir klar wurde, dass es kein Leben aus der Distanz gibt. Es ist richtig und gut, dass man Dinge, Argumente, Texte, auch das Neue Testament, aus der Distanz betrachtet, wissenschaftlich. Das ist sinnvoll und wichtig. Aber es gibt kein Leben aus der Distanz. Es gibt keine Freundschaft aus der Distanz, keine Liebe aus der Distanz, auch keine Begegnung mit Jesus Christus aus der Distanz. Und das führte mich dazu, dass ich dann als Student einmal zu dem Jesus gebetet habe, von dem mein Freund mir damals in der Schule gesagt hat, dass er lebt, dass man mit ihm reden und ihm rechnen kann. So hat mein Weg als Christ vor vielen Jahrzehnten hier in der Nähe von Freising in München begonnen und hat auch bis zum heutigen Tag gehalten, trotz dieser schwierigen Erfahrung des Unfalltodes meiner Familie. Vielen Dank, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Das waren meine Gedanken zu dieser Frage, kein Platz für Gott, Wissenschaft und Glaube. Und um die Eingangsfrage zu beantworten, ich bin tatsächlich der Meinung, dass es richtig ist, zu sagen Wissenschaft und Glaube und nicht Wissenschaft oder Glaube. Dankeschön. Also ich kann uns sagen, wie wir ein Ziel erreichen können, aber ob wir das Ziel erreichen wollen oder sollen, das muss woanders herkommen. Klassisches Beispiel mehr, der Bau der Kernkraftwerke. Die Wissenschaft kann uns sagen, was dazugehört, ein Kernkraftwerk zu bauen, was das bedeutet an Kosten und Verbrauch und Ähnliches oder was bedeutet, keins zu bauen. Aber dann muss irgendwo anders eine Entscheidung gefällt werden, ob wir es nun machen wollen oder nicht. Das heißt, so Hans-Peter Dürr, der ja kein Gegner der Wissenschaft ist, Wissenschaft ist ein Zugang zur Wirklichkeit. Ein Zugang, ein wichtiger Zugang. Wer wollte ohne die wissenschaftlichen Ergebnisse etwa in der Medizin heute leben? Keiner von uns möchte ohne Narkose operiert werden wie im Mittelalter. Einfach ein Stück Holz beißen, dann geht's los. Das wollen wir nicht. Aber es ist eben nur ein Zugang. Es gibt andere Zugänge. Ästhetik ist ein Zugang. Religion ist ein Zugang. Auch ethische Entscheidungen, Frage des Gewissens, der Verantwortung, sind Zugänge zur Wirklichkeit. Nur die Wissenschaft ist zu wenig. Das ist nicht der einzige Zugang. Es gibt verschiedene Zugänge zur Wirklichkeit. Also die Erfahrung von Liebe, von Treue, von Gewissen, von Verantwortung, von Schönheit. Das sind Erfahrungen, die nicht ohne weiteres naturwissenschaftlich plausibel zu machen sind, die nicht ohne weiteres gemessen werden können. Und eigentlich heißt Wissenschaft ja nur, dass man beobachtet und versucht, Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Die sogenannten Naturgesetze sind ja keine Vorschriften, die wir an die Natur machen, sondern Nachschriften von dem, was wir sehen, und dann versuchen wir daraus unsere Schlussfolgerungen zu ziehen und das, was wir gesehen haben, nutzbar zu machen für uns. Etwa in der medizinischen Forschung oder auch in anderen. Also wenn ich den ersten Punkt abschließe, diese Vorbemerkung von Glaube und Wissenschaft, da muss man sagen, beides gehört zusammen, weil beides zu unserem Leben gehört. Es sind verschiedene Zugänge und es kommt auf die Mischung an, sowohl in der Frage von Glaube und Skepsis, als auch in der Frage der Objektivierbarkeit von Erkenntnis und der Erfahrung von der Wirklichkeit, die um uns herum ist. Und auch bei Dawkins ist es so, man kann es in dieser Diskussion sehen, die mit Lennox, die ist ja auf DVD erhältlich, wo er dann auch sagt, dass natürlich im Sinne von Vertrauen jeder Mensch glaubt. Das, was er eigentlich meint, und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt, ist, dass Glaube an Gott und Wissenschaft sich ausschließen. Dass Glaube und Wissenschaft sich nicht ausschließen, ist klar. Also wie gesagt, auch ein Wissenschaftler muss glauben, auch anderen Wissenschaftlern. Aber die Frage ist, stimmt es, dass Glaube an Gott und Wissenschaft sich ausschließen? Zunächst mal ist es so, dass wenn man sich einfach die Geschichte der Welt ansieht, Gegenwart und Vergangenheit, dass der Satz offenkundig nicht stimmt. Das gibt auch Dawkins in seinem Buch zu. Er stimmt deshalb offenkundig nicht, weil zu allen Zeiten bis heute es Wissenschaftler gegeben hat und auch gibt, die an Gott glauben. Von daher kann man nicht sagen, Glauben, Wissenschaft schließt sich aus. Man müsste so sagen, es gibt Wissenschaftler, die glauben an Gott und solche glauben nicht an Gott. Aber Glauben und Wissenschaft sind eigentlich keine Gegensätze. Er selber nennt eine ganze Reihe Beispiele von Namen, Untersuchungen in den USA oder ein Beispiel, woran man sich das auch deutlich machen kann, eine der wichtigsten Untersuchungen der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten war ja die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Und da gab es in dieser Sache zwei Direktoren. Der allererste, als es anfing, war Watson, ein Nobelpreisträger, ein Freund von Dawkins, der auch vor kurzem in Deutschland war, vor 2, 3 Jahren, der viele Interviews gegeben hat in der Zeit und anderen Zeitschriften und der ein Atheist ist, der die ganze Welt für sinnlos und für völlig absurd hält, hat er in allen Interviews gesagt. Dann, als das Genom entschlüsselt war, gab es einen Direktor, Francis Collins, der dann neben Bill Clinton stand und also sagte, wir haben das Genom jetzt entschlüsselt, und er hat sich als ein überzeugter Christ in dieser Rede geoutet. Das bedeutet, dass bei einem der wichtigsten Projekte in den letzten Jahrzehnten zwei Leute an der Spitze waren mit einer völlig konträren Weltanschauung. Man muss wohl so sagen, offensichtlich kann man die Welt, in der wir leben, sowohl unter einer atheistischen Perspektive betrachten, als auch in einer theistischen Perspektive. Jedenfalls waren das eben zwei Wissenschaftler, auch von Collins gibt es, glaube ich, jetzt ein Buch dazu, der selber erst als Wissenschaftler Christ geworden ist. Auf Deutsch heißt das Buch, glaube ich, Gott und die Gene. Sinnvollerweise, da er sich ja mit der Forschung des menschlichen Genoms beschäftigt hat. Worin liegt nun der eigentliche Unterschied? Nach Dawkins liegt er in der folgenden Frage begründet, und zwar in der Frage, wie ist die ungeheure Komplexität der Welt, in der wir leben, zu erklären? Das ist für diejenigen, die das Buch gelesen haben, ja die zentrale Frage in Kapitel 4 seines Buches. Das Kapitel 4 heißt ja, warum es mit ziemlicher Sicherheit keinen Gott gibt. Und das ist, das schreibt er am Anfang und Ende des Kapitels, für ihn ja das wichtigste Kapitel. Und Dawkins schreibt dabei Folgendes. Er sagt, die Welt, in der wir leben, ist ungeheuer komplex. Also nicht nur Pflanzen und Tiere, auch der Mensch, ungeheuer komplex. Und es ist den Menschen zu allen Zeiten schwer gefallen, dass diese Komplexität einfach für das Produkt von Zufall zu halten. Also das ist alles durch Zufall entstanden. Das ist den Menschen immer schwer gefallen und deshalb, so Dawkins, haben die Menschen gesagt, das war kein Zufall, da steht ein Gott dahinter. Also das hat Gott geschaffen. Und dann schreibt Dawkins, auch er, Dawkins, glaubt nicht, dass das aus Zufall entstanden ist. Das kann gar nicht durch Zufall entstanden sein. Aber es ist auch nicht durch Gott entstanden, sondern Richard Dawkins sagt, die ungeheure Komplexität, die wir vorfinden, ist das Resultat der natürlichen Selektion. Das ist sozusagen seine Kernthese im Kapitel 4. Die natürliche Selektion hat die ungeheure Komplexität, die wir jetzt vorfinden, hervorgebracht. Er kann ja sogar schreiben, sozusagen alle Antworten bis 1859, also bevor von Darwin Entstehung der Arten erschienen ist, auf diese Frage waren alle falsch und ab 1859 gibt es eine neue Antwort, die natürliche Selektion. Was ist zu diesem Argument zu sagen? Nun, die Philosophen haben gesagt, es gibt zwei Probleme bei diesem Argument. Zunächst einmal,